Ja, wir haben ja schon viel Freude. Echt, herzlich willkommen zurück zum Mutmacher-Podcast. Mehr Arsch, weniger Hose zeigen. Vom Reden ins Machen kommen. Da holen ja Markus und ich uns gerne Mutmacher als Beispiel, als gute Vorbilder mit in den Podcast. Und heute mit dabei, hallo Markus.
Hallo Nick.
Hallo David Wilson.
Hi,
Nicole. Hallo. David, du bist Multigründer, hast aber ein Thema, was dich schon sehr lange begleitet und ein besonderes Baby für dich ist. Das ist das Thema Cannabis. Also du hast eine Plattform für Patienten und Ärzte entwickelt mit MrNice.de. Das einen einfachen Weg bieten sollte, legal zum Rezept zu kommen, um Cannabis, ich sage jetzt mal, in medizinischen Therapien mit einzubinden und nutzen zu können. Also wir reden von chronischen Schmerzpatienten, wir reden über Migränepatienten, wir reden über Schlafstörungen. Da hast du einen Weg gefunden, diese Plattform zu gründen. Die ist aber nicht neu, sondern schon etwas älter. Insofern, aber die erste Frage, damit wir alle auf demselben Stand sind. Markus, ist dir der Unterschied geläufig zwischen THC und CBD?
Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Thema. Ich habe noch nie in meinem Leben Cannabis genommen. Ich bin auch kein Raucher. Ich bin Fußballer. Deswegen kam Rauchen für mich nie in Frage und deswegen Cannabis auch nicht. Und wenn ich einen Kick brauche, dann fahre ich einfach Fahrrad. Und dann,
okay, genau.
Das den Kick kann ich mir nicht vorstellen. Insofern habe ich damit überhaupt nichts zu tun und habe keine Ahnung davon.
Okay, wir reden ja nicht so sehr über die Kiffer heute, sondern über diejenigen, die sich davon eine gesundheitliche Wirkung in der ganzheitlichen Medizin erhoffen. Deswegen, ja. David, erklär du doch mal, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei Inhaltsstoffen oder Prozentangaben.
Ja, also das sind beides Inhaltsstoffe, die im Cannabis drin sind und in verschiedener Dosierung und verschiedener Abstimmung zueinander. Beides hat diverse Wirkungen. Das eine hat eher Wirkungen auf das Nervensystem hinsichtlich, dass du zum Beispiel Appetitanregung hast oder das Nervensystem runterfährt. Mhm. Das ist das CBD und das THC ist bekannt für seine psychoaktive Wirkung. Mhm. Ne? Und beide funktionieren super symbiotisch zusammen.
Ne? Okay.
Es gibt halt Blüten, die haben nur CBD.
Ja.
Und es gibt Blüten, die haben einen sehr, sehr geringen THC-Anteil, 0,1, 0,3%. Und dann gibt es Blüten, die haben eher einen hohen THC-Anteil, keine Ahnung, 20-30% THC und dann 1-5 oder 10% CBD.
Okay, das heißt, guckt ein Kiffer anders drauf auf die Angabe als jemand, der sich aus Schmerzthemen sich das anguckt, das Angebot auf deiner Website?
Das ist die Frage jetzt, wie man Kiffer definiert. Ne? Gib mal ein Beispiel. Nicola, hast du schon mal ein Instrument gespielt?
Ja.
Welches ist das?
Klavier und Kiffer.
Okay. Bist du eine Pianistin? Würdest du dich als Pianistin bezeichnen?
Oh, cool. Das wäre zu hoch gegriffen.
Das wäre weit hergeholt, ne? Ja, und ähnlich ist das bei vielen Menschen, die Cannabis konsumieren oder Piano spielen oder Fußball spielen. Ne? Markus, ist auch die Frage, würdest du dich jetzt, wenn du dich irgendwo vorstellst im öffentlichen Raum, würdest du sagen, ich bin Fußballer? Ne? Ja. So, ich habe Fußball gespielt, ich habe da eine Affinität zu, ich habe das gemacht oder ich mache das immer noch irgendwie einmal die Woche. Und ähnlich ist es bei Menschen, die Alkohol trinken, ja auch. Ne? Also wenn wir jetzt abends zusammensitzen und Rotwein trinken, dann würden wir morgen auch nicht sagen, boah, wir sind Trinker. Mhm. Ne? Und beim Thema Cannabiskonsum hat sich das so kulturell in unseren Sprachgebrauch eingeschlichen, dass wir jemanden über diesen Konsum definieren, ne? Und versuchen zu definieren. Und das ist erstmal einfach ein interessantes Phänomen, das ist eine wertfreie Beobachtung. Da, wo die Wertung allerdings reinkommt, ist in unserer gesellschaftlichen Beziehung, die wir zu Cannabis haben. Ne? Und die ist halt sehr stark stigmatisiert, die ist begleitet von sehr, sehr viel Unwissen. Also Markus, du hast gesagt, du kennst dich nicht aus mit CBD und THC. Das kennen viele Konsumenten auch nicht.
Ja.
Also das hat nicht nur mit deinem Hobby als Fußballer zu tun, sondern das ist bei vielen Menschen so. Das hat damit zu tun, dass das kriminalisiert war. Ne? Und das hat natürlich einfach, das bringt was mit sich. Wenn etwas illegal ist, dann neigen wir dazu, das auch als gesellschaftlichen Konsens irgendwie abzulehnen. Ne? Und das hat was damit zu tun, dass auch in den Medien, ne, gerade so der Früh 80er, wo so Filme wie Cheech und Chong rauskamen, ne, wo Menschen, die Cannabis konsumieren, oft sehr despektierlich, sehr verpeilt, sehr blöd dargestellt wurden.
Ja, ja, ne? Als Hohlköpfe.
Ja, als Hohlköpfe halt.
Ja. Ne, so. Ja. Ich war auch so ein, ich war übrigens auch so ein Depp, ne? Ich weiß noch ganz genau, ich war irgendwo in Griechenland unterwegs mit dem Fahrrad und da hatte ich eben so einen Kiffer, der hat sich aber selber als Kiffer bezeichnet. Und der sagte, ja, wollen wir ein Zimmer zusammennehmen, ich muss dich aber warnen, ich bin Kiffer, ich muss zweimal in der Nacht aufs Klo, ne? Dann wird's da ein bisschen laut. Er hat gesagt, okay, nee, lass mal. Und dann fühlte ich mich auch so überlegen, weil ich eben dachte, okay, ich hole mir den Kick, ich fahre halt morgen mit dem Fahrrad weiter Berg hoch und dann habe ich den Kick, den du mit künstlichen Stimulanzen hast, den habe ich auch so, ne? So, aber, meine Güte, das war vor 20 Jahren, da war ich auch noch ein bisschen blöder, ein bisschen arroganter vielleicht und so weiter. Heute sehe ich das alles ganz anders. Ne? Und vor allen Dingen eben das Wort Kiffer würde ich normalerweise eben auch nicht mehr so sagen, weil das eben einfach eher negativ ist. Und
ist auch Natur pur übrigens, das ist keine künstliche.
Ja. Ja. Das sind sich nur andere Menschen verheben. Es ist eine externe Stimulanz. Es ist eine externe Stimulanz. Ja, wie gesagt, es ist halt einfach negativ behaftet. Das ist das eine. Und das zweite ist, es versucht, einen Menschen in eine Kategorie zu pressen, die dann auch noch negativ behaftet ist. Und das ist wahrscheinlich suboptimal.
Ja, sag mal, seit wann, um das zeitlich einordnen zu können, seit wann gibt es deine Plattform und seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema?
Ja, also ich beschäftige mich mit dem Thema Cannabis seit 30 Jahren.
Okay.
Und die Plattform gibt es jetzt in dieser Form seit einem halben Jahr.
Seit einem halben Jahr. Also nach der Erleichterung oder, sage ich mal, Teillegalisierung von der letzten Bundesregierung vor einem Jahr, meine ich. Ne?
Ja, genau. Ne, da sind wir so auf diesem Weg gestartet und die Überlegung war, Mensch, jetzt ist eine Teillegalisierung da. Wie kann man die mit Strukturen begleiten, dass sie auch gut gelebt werden kann? Ne? Und da ist ganz klar direkt aufgefallen, Mensch, du hast ein wahnsinnig fragmentiertes Angebot, was Ärzte angeht, die verschreiben. Es gibt sie, die sind im ganzen Bundesgebiet verteilt und es sind einfach nicht viele. Ne? Okay. Und es gibt ein unheimlich fragmentiertes Angebot, was Cannabis in Apotheken angeht.
Ja.
Es gibt die, aber die sind halt auch im ganzen Bundesgebiet verteilt. So, und dann kommt noch drittens erschwerend hinzu, dass es sich ja um ein Naturprodukt handelt. Also anders als ein Ibuprofen, was du irgendwo kaufst, lagerst, ne, künstlich produzierst, hochfahren kannst, runterfahren kannst, die Produktion hast du eine Wachstumsphase, eine Blütephase, eine Ernte, Trockenphase und dann ist das Produkt da. Und das ist in einer gewissen Charge, weil die werden dann in Plantagen angebaut, in einer gewissen Menge da. Und wenn es weg ist, ist es wieder weg. Ja, und ein großes Problem, was da war, durch diese fragmentierten Angebot bei den Apotheken und den fragmentierten Angeboten von den verschreibenden Ärzten war, dass Patienten da standen und gesagt haben, wo gehe ich jetzt hin? Jetzt haben sie jemanden gefunden, jetzt stand der Arzt da und sagt, okay, was verschreibe ich dir denn? Was nützt ja nichts, wenn ich dir was auf ein Blatt Papier schreibe und du kriegst es gar nicht.
Ist das nicht.
Ja. Ne, so, und das sind alles Hürden, die unsere Plattform reduziert hat. Ne, dadurch, dass du einen Live-Bestand hast, der verschreibende Arzt sieht ganz genau, was da ist, wie viel noch da ist. Es geht alles sehr sehr, sehr direkt und schnell. Das heißt, ne, das Rezept wird sofort der Apotheke übertragen. Man riskiert also nicht, dass irgendwie da eine Enttäuschung entsteht oder auch eine Pausierung, eine ungewollte Pausierung der Therapie.
Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht müssen wir mal kurz den Prozess, nur damit man das versteht, was auf deiner Plattform passiert. Also ich habe es selbst ausprobiert, also ich komme da drauf, kann also unter ja gefühlt unzähligen Varianten von Cannabis wählen. Es sind zum Teil auch Extrakte dabei, also als Tropfenbasis. Ich wähle mir etwas aus und dann geht das an einen dahinter, sage ich mal, also für mich bleibt alles digital und ich bekomme am Schluss das Paket nach Hause. Dazwischen geschaltet sind aber Ärzte, die dann ein entsprechendes Rezept ausstellen. Da sind wir eher so in dieser digitalen telemedizinischen Beratung drin. Und dann ist es nicht so, dass du das Cannabis in deinem Keller anbaust, sondern dann sind eben Apotheken als Lieferanten angedockt, die das dann entsprechend verschicken.
Ja.
Habe ich das so?
Genau. Die Plattform aggregiert dieses fragmentierte Angebot von, ne, diversen Apotheken und diversen Blüten. Also wir haben zwischen 300 und 500 verschiedenen Blüten auf der Plattform und konsolidiert alles auf dieser Plattform. Ne? Du kannst dir genau angucken, was verfügbar ist, zu welchen Preisen und auch bei welchen Apotheken. Ne? Und wählst dir deine Therapeutika aus. Dann gehst du im nächsten Schritt hin und fragst dafür ein Rezept an. So, das kannst du erstens digital machen, also mit einem Fragebogen. Ne? Da wird nach Indikationen, Kontraindikationen gefragt oder mit einer Videosprechstunde. Ne? Und viele Patienten wählen in erster Instanz erstmal die Videosprechstunde, weil eben noch ganz, ganz viele Fragen, Überlegungen. Und dann entscheidet der Arzt für sich, ne, das ist im freien ärztlichen Handeln, verschreibe ich da oder nicht. So, und wenn da verschrieben wird, dann geht das Rezept direkt an die Apotheke mit der Bestellung. Ne, du machst die Bezahlung auch direkt auf unserer Plattform, alles in einem. Und dann hast du 2, 3 Tage später dein Therapeutika bei dir zu Hause. Oder du kannst es dir noch am selben Tag in der Apotheke deiner Wahl abholen.
Also du hast zum Beispiel, was sind das für Leute, die auf eurer Homepage gehen? Das sind dann Leute, die, sagen wir mal, ich hätte Migräne, habe ich zum Glück nicht. Also ich habe Migräne, gehe auf eure Seite und dann.
Und dann wähle ich mir, also was sind das für Leute? Fangen wir mal an. Versuchen Sie mal so objektiv wie möglich zu kategorisieren. Was glaubt ihr, ist das Durchschnittsalter von Cannabis-Patienten?
60.
Nikola, was glaubst du?
Ja, ich würde auch sagen, eher älter als jünger.
Ja, genau. Also Durchschnittsalter ist zwischen 56 und 58 Jahre.
Der
Ja, schon.
Schmerzpatient. Ich kann ja sagen, weil ich kann ja sagen, weil ich das weiß, weil ich gucke so deutsche Serien, komischerweise vom ARD produziert. Und bei den Eberhofer-Krimis, die ja sehr beliebt sind und bekannt, ist ja echt erstaunlich, öffentlich-rechtliches Fernsehen, da ist ja der Vater des Helden, ist ja ein Cannabis-Anbauer. Ja, und da wird aber auch, der gibt sein Zeug aber eben auch an Leute, die eben, an ältere Leute, die Schmerzen haben. Und bei Mord mit Aussicht, geniale Sendung, ich glaube vom ZDF oder so, da
Oh,
auch,
hier
ne?
Werbeblock für öffentlich-rechtliche.
Ja, aber das ist doch interessant, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das ich dir überhaupt nicht zugetraut, auch da ist eine Folge, wo wirklich Cannabis eingesetzt wird, um Schmerzen zu reduzieren. Ja, und das sind in dem Fall immer ältere Leute. In dem einen Fall ist es eine alte Oma, ne? So, und deswegen bin ich auch darauf gekommen, okay, das muss man, wenn man selber im Alter mal Schmerzen hat, dann muss ich mir das gerade auch mal überlegen, ob ich das mache, ja? Dann vielleicht nicht als Rauchen, sondern als Plätzchen oder so irgendwas. Das wäre natürlich auch eine Frage. Naja, kommen wir später noch zu.
Kommen wir gleich zu, ja. Ja, also das ist das Erste. Also die haben ein relativ hohes Durchschnittsalter. Ich glaube, das Durchschnittsalter in Deutschland ist, ich meine, 43, was ja schon mal hoch ist, ne? Aber das liegt immer deutlich über dem Durchschnitt. Ne, so. Was nicht heißt, dass wir nicht auch 20-Jährige haben,
Schon
ne?
klar.
Und 23-Jährige, 25-Jährige, aber es heißt auch ganz offensichtlich, wir haben auch 79-Jährige. So, das ist
Aber
das
es geht
Erste.
immer
Das
um
Zweite.
Medizin, ne? Es kommen nur Leute auf eure Seite tatsächlich, die ein gesundheitliches Problem haben.
Das ist die Frage, ne? Also die Seite ist auch schon so konzipiert, um auszufiltern, ne? Nur die Frage, die sich am Ende jeder Arzt stellen wird, ist: Gibt es eine Indikation? Also gibt es einen Grund für Verschreibung und gibt es eine Kontraindikation? Gibt es einen Grund oder Gründe, die absolut dagegen sprechen? Ne?
Wie Schwangerschaft oder zu jung.
Schwangerschaft, erhöhtes Psychoserisiko, unter 18, ne? Irgendwelche Vorerkrankungen, wo man sagt, Mensch, das oder auch eine falsche Erwartungshaltung. Ne? Ja,
Also der
und
Arzt ist der Filter letztendlich, oder?
der Arzt ist der Filter, wie immer. Also da unterscheiden wir uns nicht zu jedem anderen
Analogen Angeboten.
analogen Angebot. Ne? So, was sind denn die Indikationen, die wir häufig sehen? Das war die Frage. Ne? Also was sind die Menschen? Also die Menschen sind im Durchschnitt eher älter. Was sind die häufigen Indikationen? Man merkt, im zunehmenden Alter sind es oft Schmerzen. Das sind oft Patienten, die haben viel ausprobiert. Ne? Die haben die Magenprobleme durch Ibuprofen zum Beispiel erlebt. Ne? Oder auch bei ihren Eltern erlebt, ne? Was so eine Langzeittherapie mit Schmerzmitteln, mit herkömmlichen und chemisch produzierten Schmerzmitteln bedeuten kann am Ende. Ne? Das sind Menschen, die Schlafstörungen haben. Ne? Auch ein sehr, sehr häufiges Phänomen. Ne? Die einfach sagen, Mensch, möchte ich mir jetzt irgendein Melatonin reinknallen oder irgendetwas Alternatives, ne? Oder probiere ich das mal? Ne? Bei jüngeren Menschen haben wir viel Stress. Also wir haben viele Manager, die sagen, ich möchte einfach am Freitag oder ich muss am Freitag einfach mal runterkommen. Ne? So, und bei diesem ganzen Thema Therapie und Gesundheit, das beschränkt sich jetzt nicht auf Cannabis, das ist in unserem ganzen Gesundheitssystem immer die Frage, wo setzen wir an? Ne? Und fängt Gesundheit bei Krankheit an oder fängt Gesundheit auch schon bei Prävention an? Und dass wir sagen, wir gehen diesen Schritt davor und sagen, muss ich erst so weit kommen, ne, dass ich mich krank fühle? Oder gibt es einen Punkt davor, an dem ich sage, da kann ich gezielt einsetzen, um präventiv Burnout, Überlastungssyndrome, Psychosen, sonst was, das Risiko zu senken?
Ne? Absolut.
Und es ist ein weiterer Megatrend, und den sieht man auch bei den Patienten. Das sind oft Menschen, die ein gewisses Maß an Selbstbestimmtheit wünschen in ihrer Therapie.
Ah ja.
Okay. Ne? Die sagen, Mensch, ich habe jetzt einfach drei Sachen ausprobiert und oft auch das Gesundheitssystem und das medizinische Handeln ganz gut verstehen. Und das medizinische Handeln, was wir historisch geprägt immer so vor Augen haben, ist so der Gott in Weiß, der weiß alles. Der guckt mich jetzt einmal an, ne? Dann schiebt er mich durch irgendein Gerät und dann weiß er genau, was ich habe, und gibt mir genau das, was ich brauche. Mhm. Ne? So. Mhm. Die Realität, und das erkennen wir immer mehr, auch durch Bildung, durch Wissen, durch Google, dass Ärzte auch in der Diagnostik mit Ausschlussverfahren arbeiten. Mhm. Ne? Die gucken, was kann es nicht sein, und dann bleiben 5 potenzielle Sachen übrig und dann guckt man halt. Ne? Mhm. So, und dann geht man auch durch verschiedene Therapiewege und versucht so zu gucken, was schlägt an, um dann wieder erhärtende Beweise für eine gewisse Diagnose zu bekommen. Ne? So, und das sind Menschen, die diesen Prozess in der Regel sehr gut verstehen und sagen, Moment, ich möchte da mitwirken. Ich habe auch eine Idee. Ich möchte das mal probieren. Mhm. Ne? Weil das Thema Cannabis in der Schulmedizin absolut unterrepräsentiert ist. Also es ist in der medizinischen, ärztlichen Ausbildung so gut wie nicht vorhanden.
Mhm. Ist ja generell mit diesem ganzheitlichen Blick, ne? Und ich sag mal Naturheilkunde. Also wenn du dich mit Medizinern, die ein bisschen offen dafür sind, unterhältst, dann sagen die ja alle, wir reden eigentlich über ein Krankheitssystem und nicht über ein Gesundheitssystem. Ne? Genau dein Punkt Nummer 2, dass man sagt, so, also viel zu wenig in Prävention und Vorsorge oder in alternativen Dingen, die eher mit Natur zu tun haben und weniger nur mit Pharmaprodukten.
Ja. Und es gibt dafür sehr gute Gründe und es gibt dafür weniger gute Gründe. Gute Gründe dafür sind, dass in vielen Bereichen einfach eine mangelhafte Studienlage da ist. Das ist schon so, ne, im Verhältnis zu konventioneller Schulmedizin.
Ja.
Ne? So, und konventionelle Schulmedizin historisch baut auf Forschung. So, und Forschung hat einfach sehr effektive Strukturen, um Wirksamkeit von Therapien zu messen. So, die lassen sich hier und da auch manipulieren, es passiert auch mal, ne? Aber generell sind die Strukturen schon mal gut. So, in der alternativen Medizin merkt man aber sehr oft, Mensch, diese Forschung kostet Geld. Und irgendwer muss diese Forschung bezahlen. Ne? So, und historisch war es so, Pharmaunternehmen sind ins Research and Development gegangen, haben Milliarden da reingepumpt und haben halt geguckt, was funktioniert.
Ja.
Fein. Ne? Mit natürlich auch einem ökonomischen Interesse dahinter, muss ja auch passen. Es bringt ja nichts, das ganze Geld aufzubringen und am Ende, ne, das philanthropisch rauszupumpen. Das ist nicht im Sinne einer ökonomisch funktionierenden Einheit. Mhm. Und in der Alternativmedizin, zum Beispiel auch beim Thema Cannabis, ist dieses wirtschaftliche Interesse nicht so vorhanden. Cannabis ist eine Blüte, die muss wachsen. Die kann ich erstens nicht patentieren. Eine Chance. Das, ne? So, ich kann gewisse Namen patentieren, aber ich kann die Pflanze an sich in verschiedenen Kreuzungen so nicht patentieren. Dann kann ich die nicht optimieren. Es gibt ein Limit. Diese Pflanze wächst nun mal im Mindestfall 7, 8 Wochen in der Blütephase. Ne, da muss die wachsen, trocknen und so weiter. Das heißt, es gibt ein Limit, wo ich da Kosten drücken kann. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es deutlich günstiger ist, Ibuprofen zu produzieren als Cannabis. Es fallen zwei ganz wichtige Mechanismen für die Finanzierung von Forschung weg. Das erste ist der Schutz. Ich finanziere die Forschung und kann dann 10 Jahre das Geld zurückholen. Ne? Ne? Also der wirtschaftliche Faktor, das fällt weg. Das zweite, was wegfällt, ist, ich habe jetzt diese Forschung finanziert, ich komme jetzt in die Phase, wo ich das Ganze monetarisieren möchte und ich optimiere jetzt die Kosten durch Skaleneffekte. Das ist auch begrenzt. Und das sorgt dafür, dass einfach, das sind zwei Gründe. Ne? Also das sind für mich gute nachvollziehbare Gründe, warum die Forschung im Bereich Cannabis weit, weit hinten anhängt. Jetzt kommen wir zu den weniger guten Gründen, also die ich bewertend einfach. Ne? Der dritte ist, ja, Cannabis war halt auch einfach illegal. Mhm. Ne? So, und wie möchte ich denn Forschung betreiben bei etwas, was illegal ist? Forschung bedeutet immer, ich brauche eine breite Masse, ich brauche Möglichkeiten, ne? So, ich brauche Zugang, ich brauche den regulatorischen Rahmen, auch den regulatorischen Rahmen dann am Ende überhaupt in eine Kapitalisierungsphase zu kommen oder Monetarisierungsphase zu kommen. Mhm. Alles nicht gegeben.
Aber das ist ein guter Punkt. Da würde mich zum Beispiel interessieren, weil diese Entkriminalisierung ist ja das eine in den Köpfen von uns allen, das andere aber ja auch vielleicht gute Lobbyarbeit von den Pharmaunternehmen. Wie kommst du in den Kontakt oder bist bislang schon in Kontakt gekommen mit Lobbyismus von Pharmaunternehmen, die ja gar kein Interesse daran haben, dass es eine Alternative Cannabis zu Ibuprofen zum Beispiel gibt.
Ich hatte ja eben angeführt, ne, historisch gesehen haben diese Pharmaunternehmen in dieser Research and Development Phase Milliarden da reingepumpt, ne, um dann davon zu profitieren. Das läuft inzwischen anders. Inzwischen ist es so, dass die großen Pharmaunternehmen, das sind M&A-Buden, Mergers and Acquisition. Das heißt, die gehen im Prinzip hin, gucken sich die verschiedenen Startups und Forschungsstartups an und auch verschiedene Uni-Projekte. Und wenn dir vielversprechend genug ist, dann kaufen die das. Das sind die Strukturen, wie sie heute sind. Also ein Bayer, so, Aventis, wie sie sind, die machen so gut wie gar keine eigene Forschung mehr. Kaufen. Ja. So, und wenn man diese Strukturen betrachtet, dann ist wahrscheinlich der effektivere Weg, als jetzt zur Pharmaindustrie zu rennen, ist, gute Strukturen zu schaffen, selber Forschung zu machen, ne? Und dann werden die darauf aufmerksam und mit einsteigen, wenn es überhaupt nötig ist.
Ja. Hast du aber als Unternehmer schon, sage ich mal, persönlichen Kontaktpunkt gehabt zu dem Pharma-Lobby? Also haben die dein Business in Sicht?
Ich bin ganz sicher, dass sie das Geschäftsmodell und dass sie den Bereich in der Sicht haben. Ich glaube, aber das ist jetzt reine Mutmaßung, weil ich habe keinen Kontakt. Ich glaube, dass es für die aktuell vollkommen uninteressant ist. Okay. Ne? Da kommt was, da ist was am Horizont. Mal gucken, ne, wie relevant das wird. Aber letztendlich, ich glaube, wie gesagt, Monetarisierung ist, was das angeht, schwierig. Die Margen sind einfach viel, viel geringer. Damit können die schlecht arbeiten aktuell.
Ne? Ich möchte mal zurück zu den Menschen kommen. Zum Beispiel, was ist jetzt, sagen wir mal, ein 18-Jährige, nee, ich fange mal anders an. Ein Freund von mir, der ist ein Kiffer, ja. Der muss es übernehmen, der kriegt es verschrieben, der hat kaum noch einen Darm und so irgendwie was und Depressionen und so weiter. Ne? Also dem hilft das wirklich so durchs Leben. Und der sagt aber meiner Tochter, sagt er, hör mal, fang bloß nicht damit an, bevor du 25 bist, ja. So, und der ist überzeugt von dem Zeug und so weiter. Ne? So, jetzt gehe ich als 18-Jähriger, gehe ich jetzt bei euch auf die Seite und habe irgendwie das Gefühl, das hört sich super an, was du sagst, David, präventiv und so weiter, schon mal bevor man zu gestresstes Burnout, entspannt man sich halt vorher mal. Ne? Aber ich bin jetzt 18, sag auch, ich will mich mal entspannen am Freitag, jetzt gehe ich da bei euch auf die Seite. Gibt es dann irgendwie ein Korrektiv und gibt es dann irgendjemand bei euch, sagt, nee, pass mal auf, jetzt warte vielleicht doch noch mal ein bisschen oder ist es eben auch gar nicht nötig zu warten, wenn man 18 ist oder was passiert da genau?
Kannst du dir vorstellen, wie beim Kiosk? Ne, es gibt eine gesetzlich festgelegte Grenze, ne, die auf einem medizinischen Konsens basiert und die ist 18, ne, da sind wir halt volljährig. So, und dann darfst du halt Sachen, ne, so, und es gibt sicherlich 18-Jährige, wenn wir zum Beispiel Führerschein überlegen, die sind vollkommen unreif, am Straßenverkehr teilzunehmen. Ne? Und es gibt wahrscheinlich auch 14-Jährige, wo man sagt, die könnten super ein Auto bedienen. Ne? So, wir versuchen irgendwo einen Konsens zu finden und sagen, okay, 18 ist jetzt die Grenze. Und ähnlich ist es bei der Cannabis-Therapie auch. Ne? Warum die medizinische Aversion gegen Cannabiskonsum bei Jugendlichen, und die wird auch also branchenweit mitgetragen, auch von mir selber. Das liegt daran, dass in den kognitiven Entwicklungsprozessen, die pubertär, postpubertär geschehen, das heißt, es ändert sich unheimlich viel im Gehirn, um es zu vereinfachen. Und wenn du dann mit externen Stimulanzen arbeitest, steigt das Risiko, diese Entwicklung zu stören. So, und das geht von Entwicklungsverzögerung bis hin zu erhöhtem Psychoserisiko. Weil da passiert unheimlich viel. Du kannst dir vorstellen, bei Babys ist das so. Ich habe hier ein 9 Wochen altes Baby. Alle paar Tage machen die einen Sprung. Da sind die außer sich. Die kommen nicht klar. Die haben gerade was Neues gelernt. Die Hormone, die ganze Entwicklung, die kognitive Entwicklung so. Und das ist halt bei Jugendlichen auch so. Und deshalb ist die Forschung da relativ eindeutig, dass das Psychoserisiko, was bei Cannabis generell eher gering ist, ne, als Trigger, bei Jugendlichen höher ist.
Ja.
Aber was bedeutet das dann? Also im Grunde, eigentlich leuchtet mir das ein, was du sagst. Okay, wenn man 18 ist, dann darf man Auto fahren, fragt ja auch keiner danach, ob die reif dazu sind oder nicht. Und jetzt habe ich dich so verstanden, okay, wenn man 18 ist, ist zwar ein gewisses Risiko vielleicht für manche Leute, aber sind halt 18 und ist halt so und so weiter. Oder gibt es dann doch ein Korrektiv bei euch? Also gibt es dann eben doch, wenn ich als 18-Jähriger bei euch auf die Seite komme, bestell was, dass dann euch vielleicht jemand sagt, naja, überlegt ihr das vielleicht nochmal oder aus ärztlicher Sicht so und so. Sowas gibt es aber nicht, ne, oder?
Natürlich, doch, doch, natürlich. Das ist wie der, genau, das ist der Arzt. Das ist wie der Fahrlehrer und dann der
Also man muss
Fahrprüfer.
zum.
Du
Also
läufst immer den Arzt, das hatten wir
du
gerade.
durchläufst immer den Arzt. Ah,
Ja,
okay.
du durchläufst immer den Arzt und du hast auch immer den Arzt an der Seite.
Ah, okay,
Ne?
das war.
Bei der Fahrprüfung, ne? So, du kannst ab 18 die Fahrprüfung machen. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist, ich glaube, 17 kann man es inzwischen auch, ne? Wie auch immer. Vorher kannst du gar nicht den Antrag stellen auf eine Cannabis-Therapie. Ne, so, bist du 18, ne, das ist einfach diese magische Grenze, die ist gesetzt und sicherlich auch aus gutem Grund so. Let's discuss 21, okay, aber sie ist jetzt gerade 18, dann darfst du den Antrag stellen. Dann guckt der Arzt sich deinen Antrag an und der kann fernmündlich über Videosprechstunde oder auch über einen digitalen Fragebogen geschehen. Was sind die Indikationen, was sind die Kontraindikationen?
Genau,
Und dann ist
was
der
wir
Arzt
gerade hatten.
bei allen anderen konventionellen, analogen Therapieformen auch immer darauf angewiesen, dass der Patient die Wahrheit sagt. Ne? Also es ist auch da ist so, ja gut, wenn ein Patient dahin kommt und sich irgendetwas ausdenkt, damit der Arzt auch sagen, ja gut, das klingt danach, jetzt probieren wir mal, ob das wirkt.
Ja,
Also im
ne?
Grunde macht ihr
Aber dann.
richtig Telemedizin. Ich wusste gar nicht, dass Telemedizin schon so fortgeschritten ist in Deutschland. Hätte ich gar nicht für möglich gehalten.
Ja, ist es und es ist auch nötig.
Ja, Wahnsinn, interessant.
Also der Gatekeeper ist der Arzt, entweder über den Fragebogen oder über ein Video. Das, was wir. So, jetzt haben wir unseren Gast verloren.
Hat sich schon abgezeichnet, ne? Die Stimme war zwischendurch, bei mir war sie manchmal weg und ich habe ihn kaum
Ja,
noch gesehen.
ich weiß dann eben, weißt du, dass es danach dann beim Upload wird dann alles hinterhergeschickt, dann ist es wieder komplett. Aber jetzt mal gucken. Wir schauen
Super
einfach
Typ.
mal, ob er sich nochmal einwählen kann.
Ja, das ist ja echt mal ein super Typ. Also wie der sich ausdrücken kann und wie einfühlsam
Ja.
und
Ja.
den würde ich mich gleich gerne mal treffen. Wo wohnt der?
Der Schweiz.
In der Schweiz. Ah, schade eigentlich.
Tja, jetzt
Wie
müsst
bist
ihr
du nochmal
doch
auf den
einmal
gekommen?
schneiden. So, da ist er wieder. Hallo, wir
Ja.
hatten gerade eine kleine technische Panne, das hast du
Ja.
vielleicht gemerkt, aber ich kann dir verraten, Markus meinte gerade, das ist ja ein super Typ hier.
Das mache ich normalerweise nicht, aber wenn du jetzt nicht so weit, ich habe auch direkt gefragt, wo du wohnst,
Ganz
weil
nett.
sonst hätte ich dich mal gefragt, ob wir uns mal treffen. Also was mir zum Beispiel auffällt, ist, wie du auch auf andere Leute eingehst. Also dein Beispiel hat mich schon fasziniert, als ich das mit dem oder mit dem Kiffer, als das Wort fiel. Dass du dann gesagt hast, Nikola, spielst du ein Instrument, ja? Und zeichnest du dich dann als Musikerin? Das fällt mir häufig bei dir auf. Und da wollte ich dich sowieso fragen, wo hast du das gelernt? Oder ist das so ein natürliches Talent von dir? Oder bist du einfach so ein Mensch? Oder hat dir das jemand beigebracht oder lernt man sowas oder du drückst dich ungewöhnlich gut aus?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus genetischem Talent. Das ist vielleicht auch eine Mischung aus, was man so als Kind aufnimmt an Kommunikation um sich herum, was man lernt und was man auch sicherlich Ausbildung, aber ich bin jetzt nicht in Kommunikation ausgebildet. Ich habe einen Bachelor in Business und Finance, ich habe ein MBA gemacht, ne, da hat man so ein bisschen über Kommunikation gelernt.
Ja,
Ja.
aber nicht wirklich.
Nicht wirklich.
Ja, und kommst aus dem Akademikerhaushalt und bist ein
Ja.
Businessmann, ein Geschäftsmann. Also, wenn man da sich nicht ausdrücken kann, kriegt man auch keine Investoren, geschweige denn dann die Kunden, oder? Also, so einfach
Ja.
könnte man schon auf den Punkt bringen.
Das auch, aber ich glaube, Kommunikation ist ja der Schlüssel für ganz, ganz vieles im Leben. Ne? Also jetzt weg vom Business und das ist Schlüssel und ich selber kommuniziere gerne.
Ja, aber in Deutschland sage ich jetzt mal provokant, in Deutschland, wir lernen es ja nicht wirklich. Ja? Also ich kenne mich da so ein bisschen aus, ich trainiere eben auch Sprache, ich bringe Leuten Schreiben bei und Reden schreiben und sowas alles. Ne? Ich habe ja diese hochbezahlten, hochgebildeten Leute, aber die schreiben alle Texte, die kannst du vergessen, die können sich alle nicht vernünftig ausdrücken, die reden in Fremdwörtern, elitäre Sprache, sowas alles. Ne? Und also ich finde nicht, dass wir es in Deutschland lernen. Ne? Deswegen, naja,
Vielleicht
okay.
liegt es auch an der
Ja,
Sprache.
mal, da hätte ich halt gefragt.
Ich habe in England studiert und habe da dann gemerkt, Mensch, die
Ah.
Engländer, die sind
Ja.
deutlich eloquenter und versatiler in ihrer Sprache. Ich weiß nicht, ob die mehr Wörter haben oder ob die einfach mehr
Ah, guck mal.
Wortkombinationen haben, aber irgendwie, wenn du dir mal so die BBC oder so anhörst, so, das ist schon cool, was die da so verbal auspacken zum Teil, ne?
Ja, eben, das hätte ich eigentlich auch gleich drauf kommen können. Manchmal frage ich Leute, die sich gut ausdrücken, hast du in England oder Amerika studiert? In Amerika ist es eben auch so, ne? Die lassen sich das auch nicht gefallen, wenn hier Deutsche von der Uni kommen, und dann woanders studieren, in England oder Amerika, die lassen sich das deutsche Gequatsche einfach auch nicht gefallen. Da müssen die erstmal auf die Sprachschule. Also, ich sag mal, zivilisierten Ländern musst du einfach erstmal lernen, dich vernünftig auszudrücken und alle Leute mitzunehmen und nicht so universitär wie in Deutschland zu quatschen, ne? Also insofern passt es, dass du dann in England, irgendwie dann auch nochmal was mitgekriegt hast.
Also
Ja,
die
naja.
Frage, die ich ja dazu hätte, ist, ob du dank deiner Eloquenz und deiner Reflektiertheit auch von gesellschaftlichen Themen eigentlich nur deshalb dieses Thema Cannabis, was ja so in ja im negativen Licht von in Deutschland betrachtet wird, dir überhaupt nur an die Brust nehmen kannst. Also kann jemand, der weniger eloquent ist, eigentlich so ein heikles Thema auf die Straße bringen? Was meinst du?
Vielleicht nicht so effektiv. Hat ja zwei Themen. Also deine Frage hat ja zwei Bausteine. Das erste ist, warum kannst du dir dieses Thema zur Brust nehmen? Ne? So, weil es ist ja irgendwie stigmatisiert und viele haben direkt so eine Ablehnung, nein. Und das andere ist, okay, wie effektiv kannst du es auf die Straße bringen? Und die erste Frage, die ist, glaube ich, in meiner Historie begründet. Ne? Ich bin in einem crosskulturellen Haushalt aufgewachsen, mit einem ghanesischen Vater und einer deutschen Mutter. So, in diesem Kontext erlebst du zwei Kulturen, hautnah, total authentisch, ne? Und merkst, dass die einfach anders, unterschiedlich sind. So, und dann gehst du mit diesem Erlebnis, mit dieser Erfahrung in eine deutsche Schule. So, und dadurch, dass du durch deine Prägung automatisch ein bisschen anders bist, kannst du auch dein Umfeld irgendwie distanzierter betrachten, ne, und auch kritischer betrachten, ne? Ich glaube, wenn du als deutsches Kind in einem deutschen Haushalt total homogenes, kulturelles, homogenes Umfeld erlebst, dann ist das Infragestellen gewisser gesellschaftlicher Sachen auch immer ein Fragestellen deiner eigenen Identität. Wenn deine Identität aber immer ein Stück weit losgelöst von diesem Kollektiv auch irgendwo stattfindet, dann stellt, dann findet, dann ist es für dich leichter, gewisse Phänomene in Frage zu stellen. Ne, weil du dich dann nicht direkt in Frage stellst. Du stellst ja nur die Hälfte von dir in Frage. Ne, so, und das können Menschen, die so einen Hintergrund haben, oft besser. So, und beim Thema Cannabis ist, finde ich, folgendes Phänomen. Du hast auf der einen Seite das Legale. Es gibt ein Gesetz. So, und historisch gesehen sind Gesetze entstanden durch einen gemeinsamen moralischen Konsens. Wir haben in sehr homogenen Gruppen gelebt. 20 bis 50 Menschen unterm Baum oder vorm Feuer und haben da zusammengesessen und dann gab es immer wieder Dispute. Und diese Dispute, die wurden dann von Gesetzeskundigen geklärt. Das heißt, das kann man zwei Menschen, die haben dann ihren Disput vorgetragen und der Gesetzeskundige hatte die Aufgabe, aus dem kulturellen Konsens heraus ein Gesetz zu sprechen, ein Urteil zu sprechen. Das Urteil wurde gesprochen und dann hat die Gruppe das Urteil angenommen oder abgelehnt. So wurde Gesetz gemacht. Das heißt, Moral war die Grundlage für legal. Und das haben irgendwann mal Führungseliten umgedreht. Wir haben gesagt, Moment, pass mal auf. Wir gehen jetzt hin und schaffen ein Gesetz. Und dieses Gesetz steht über allem. Und dieses Gesetz
meine Interessen.
Genau, und schützt ganz oft noch meine Interessen. Genau das. So. Und davon abgeleitet sind ganz viele Menschen hingegangen und haben ihre Moralvorstellungen definiert. Und die Moralvorstellung ist, Cannabis ist schlecht. Das ist blöd, das ist gefährlich, das ist illegal und so weiter. Ne, so. Und diese Kausalität, die konnte ich relativ früh durchbrechen. Und das fing eigentlich an im Studium, als ich mir die neokolonialistischen Beziehungen zwischen europäischen Firmen und afrikanischen Staaten angeguckt habe. Und ich war 18, 19 und habe mir gedacht, boah, ist das krass, das ist legal. Ein Nestle, ein Shell, ein Total, eine Waffenindustrie, die können wirklich einen Vertrag machen mit einem Staat, der die Bevölkerung, die dieser Staat vertreten soll, vollkommen übervorteilt. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte.
Ausbeutet.
Und weil das legal ist, fällt es der kompletten westlichen Gesellschaft super schwer, das moralisch so in Frage zu stellen, um das zu stoppen. Weil es immer wieder kommt, ist halt legal, ne? Ist halt, wir halten uns ja an alle Gesetze. So, und das war für mich so ein Trigger, an dem ich dann gemerkt habe, ich glaube, es gibt Gesetze, die sind unmoralisch. Ne? Und wir kommen ja aus dem Gesamtkontext Thema Mut in unserem Austausch hier. Und dann habe ich den Mut aufgebracht zu sagen, ich bin da anderer Meinung. Und auch noch mehr Mut aufgebracht zu sagen, ich handle jetzt entsprechend. Und deshalb konnte ich mich diesem Thema Cannabis anders annehmen als andere vielleicht.
Das ist super interessant. Im Grunde lenkt man natürlich wirklich, ne, das sind ja wirklich, ich will jetzt hier nicht öffentlich sagen, dass sie von Nestle Verbrecher sind. Allerdings, also im moralischen Sinne sind sie, legalerweise sind sie es eben möglicherweise nicht, aber Firmen, die in Afrika, wo wenig Wasser ist, Grund und Boden, Quellen wirklich kaufen, da Stacheldraht drumherum ziehen und die Menschen, die nebenan wohnen, die verdursten, ne? Also das kann ich einfach nur moralisch, kann ich das nur als Verbrechen bezeichnen, das ist aber offenbar legal, ja. Und im Grunde lenken wir möglicherweise mit so den Debatten über Cannabis-Legalisierung oder nicht, lenken wir eben davon ab, dass es eigentlich noch viel größere, also wirklich ernsthafte Missstände gibt, ne? Und wir reden über die kleinen Sachen, die großen Leute eben einfach nicht interessieren und deswegen nehmen wir eben nicht das an, ja, was wirklich das Leben von Menschen verbessern würde, ja. Dass man eben solche unmoralischen Praktiken von so großen Konzernen zum Teil eben auch unterbindet.
Okay. Mich würde jetzt aber schon nochmal das im Kleinen, nämlich unsere Diskussion hier um Cannabis interessieren. Hast du denn, weil du ja auch von der Stigmatisierung gesprochen hast, neben dem Business an sich, für dich persönlich auch in deinem Freundes-, Familienkreis, Investorenkreis, also hast du da eine gewisse Stigmatisierung wegen des Cannabis-Ansatzes deines Businesses schon erleben müssen?
Ja, ganz klar.
Also trotz deiner Eloquenz da sozusagen ja, also analytisch herzuleiten und in einen größeren Zusammenhang zu bringen.
Ja, Eloquenz in allen Ehren. Letztendlich müssen Menschen ja auch erstmal zuhören. Ne? Und das machen Menschen nicht immer. Wollen die auch nicht immer. Ne? So. Und da konfrontiert man Glaubenssätze, die einfach total wichtig für die Identitätsbildung eines Menschen sind. Ne? Und dieses so sehe ich die Welt und so ist die Welt und, ne, und so handle ich in diesem Kontext und das irgendwie, das funktioniert nicht immer, das muss auch nicht immer funktionieren. Ne? Also ich glaube, dass jeder wirklich ein Recht auf seine Meinung hat und es keine richtige gibt. Ne? Aber diesen sehr kritischen, auch zum Teil sehr stark emotional aufgeladenen Umgang, ne, mit der Tatsache, dass es mit Werten,
Also auch
Art.
bewertenden Umgang dann, also ja,
Ja,
in dem Fall
ja.
dann negativ einer Person gegenüber.
Genau, ne? Den habe ich erlebt, den erlebe ich, da wird noch viel mehr kommen. Ich meine, ich gehe ja jetzt erst in die Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit wird ja jetzt erst auf mich aufmerksam. Ich habe 20 Jahre lang mit Cannabis gehandelt, Cannabis produziert, illegal, ohne jemals darüber geredet zu haben. Ne? So, und das habe ich nicht getan, weil ich da moralisch nicht hinterstehe, sonst würde ich ja jetzt nicht drüber reden, sondern das habe ich nicht getan, weil es einfach illegal war und ich wollte nicht ins Gefängnis. Ne?
Also hast in deinem eigenen Keller die Plantage gehabt?
Mehrere.
Riecht dann.
Bitte? Nee, riecht nicht.
Riecht dann auch so. Also ich finde den Geruch so toll. Also.
Ja, nee, also riecht in der Plantage riecht es enorm. Ne, aber auch je nach Phase stärker und schwächer. Aber du arbeitest natürlich mit Kohlefiltern,
Ja.
Luftfiltern. Je nach Plantage sind die mannsgroß. Ne, also Kaventsmänner und die hängen dann unter der Decke. Und durch einen Ventilator entsteht ein Unterdruck und durch den Filter wird die Luft rausgesaugt. Und diese Luft ist dann gefiltert.
Okay.
So, und dadurch kannst du also ich hatte Plantagen gehabt, da wurden Hochzeiten gefeiert in dem Haus. Okay? Da waren Geschäftsmeetings direkt in dem Nebenraum und du hast nichts gerochen.
Perfekte Deckung, perfekte
Ja,
Deckung.
hat auf jeden Fall,
Sehr
was das angeht, funktioniert, ja.
Sag mal, hast du
Also ich.
deswegen, weil die Leute können dich ja jetzt nicht sehen, so wie wir dich sehen, oder die meisten jedenfalls nicht. Du hast echt dicke Muckis, ne? Also sieht jetzt jedenfalls so aus, ne? Du hast ja so eine Statur, dass man sich mit dir möglicherweise, du guckst total freundlich, aber du hast so eine Statur, dass man denkt, okay, mit dem möchte ich mich lieber nicht anlegen. Ist das vielleicht so ein bisschen Selbstschutz und was in der Muckibude, weil du diese Geschäfte betrieben hast und dich schützen wolltest, oder?
Nee,
Das
nee,
ist jetzt eine besonders gute Frage.
ja, aber das ist ja eine legitime Frage, ne? Also, nee, die Muskeln sind Folge eines Lebensstils. Ich mache sehr, sehr gerne sehr, sehr viel Sport. Ne? Und ja, aber die sollten jetzt nicht als Abschreckung dienen im illegalen Geschäft. Nee. Das reicht auch wahrscheinlich gar nicht aus. Ne? Also,
Ja,
ja,
genau.
so, deshalb ist auch damals der Name entstanden. Es gibt verschiedene Strategien, seine Ideen, Gedanken und Konzepte durchzusetzen. So, und es gibt diese Pablo Escobar-Strategie. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, was er gemacht hat.
Ein Podcast haben wir den gehört, ja.
Ja, Pablo
So ein
Escobar,
Mafia-Boss, ja.
genau, Pablo Escobar hatte einen Fahrradladen und der ist da nicht wirklich gelaufen, also hat er da aus dem Fahrradreparaturladen ein Fahrradverleih gemacht. Mit Fahrräder verliehen in Medellin, in Kolumbien. So, und irgendwann mal hat sich einfach jemand also ein Fahrrad von ihm geliehen und ist nicht mehr damit aufgetaucht. Und dann hat Pablo sich überlegt, ja Mensch, ist ja ziemlich blöd, weil wenn das jetzt die Runde macht, dass man sich bei mir ein Fahrrad nehmen kann, um das zurückzubringen, habe ich ein Problem. Also ist er hingegangen und hat diesen Typen komplett platt gemacht. Als Zeichen. So. Und auf der Basis haben dann die Leute immer ihre Fahrräder wieder zurückgebracht. Und da hat er was gelernt. Ich kann durch rohe Gewalt meine Ideen und Gedanken und Konzepte, ne, durchsetzen und meine Interessen. Und das hat ein Pablo Escobar dann im Drogenschmuggel vor allem erstmal gemacht. Ne? Der hat ja dann angefangen über Lastwagen. Und da ist auch wieder das Gleiche. Ne? Du hast einen Lastwagen mit, ich weiß nicht, wie viel Kilotonnen Kokain. Das ist ja Millionen, aber Millionen wert. Ja, da muss ja jemand irgendwie davon absehen, damit abzuhauen. So, auch wieder. Ne? Da hat er die Leute wirklich gehäutet zum Teil. um Exempel zu statuieren.
Ja.
Mein
Okay,
Weg war ein
spannend.
anderer. Mein Weg war ein
Sehr
anderer.
schön.
Wo ist der Rückschluss? Okay.
Gut, also die erste
Und
Art,
jetzt haben wir ihn.
um seine Interessen durchzusetzen, ist halt rohe Gewalt. Und es gibt aber auch Beziehungen. Ne? Und wenn jemand weiß, dass du nice bist und dass es gut ist, mit dir zusammenzuarbeiten und auch lange und weiter mit dir zusammenzuarbeiten und dass es in deinem Sinne ist, dann ist das genauso eine effektive Barriere, ne, zu solchen Situationen.
Sehr
Das
schön, sehr schön. Wir sind schon mittendrin in der Arsch weniger Hose zeigen, auch so ein bisschen zu sagen, okay, was können die Zuhörerinnen mitnehmen unseres Podcasts, die A, vielleicht überlegen, sich selbstständig zu machen und vielleicht aber auch ein Thema haben, das nicht so easy peasy ist, sondern auch unter rechtlichen oder stigmatisierenden Themen sind. Also wäre dein erstes ja schon mal so ein Framing zu machen, also
Pass auf, ich
mit
sag's dir, Nick, ich nehme
Begriffen
es dir
zu
ab. Weißt du,
arbeiten.
was das Framing, was die Botschaft ist hier von Mr. Nice, die ist nicht Menschen häuten, sondern nett sein. Das ist die Strategie, die er
Ah,
verfolgt.
sehr gut. Sehr gut. Damals schon, das ist
Partnerschaftliche
die Strategie. Okay,
Beziehungen, die
beruhigt
beidseitig
mich, beruhigt
interessen.
mich.
Ja. Aber das ist ja auch eine Botschaft, die ich in unserem letzten Podcast hatte, Nick, dass ich immer gesagt habe, ne, immer betone, Menschen sind nett. Menschen
Ja.
sind nett. Das ist meine
Ja.
feste Überzeugung. Das funktioniert
Ja.
eben auch. Und das ist offenbar Davids Strategie auch. Finde ich
Genau.
total super. Ja.
Und nochmal aber David zum Thema, auch wenn du jemand bist, der robuster ist und sozusagen vielleicht mehr ab kann als andere, aber diese, wenn angehende Gründer oder Unternehmer von außen angegangen werden oder stigmatisiert werden, hast du da einen Tipp, wie man sich davon freimachen kann oder das auch für sich besser bewältigen kann?
Lass mich drei Begriffe aufnehmen, die du gesagt hast. Das erste war Selbstständigkeit, das zweite war Unternehmer, das dritte war Gründer. Ne? Und wir sprechen ja alle drei an. Manchmal sind Menschen auch Kombinationen aus zweien mindestens mal oder dreien. Und das Thema Selbstständigkeit bedeutet selber. Und das, was ich da aus meiner bescheidenen Erfahrung mit auf den Weg geben kann, ist, mach die Sachen selber. Ne? Mach dir selber einen Plan. Ne? Hör auf dich selber. Ne? Das kann vollkommener Idealismus, vollkommen Naivität sein, Selbstüberschätzung. Das kann alles dazugehören. Aber solange es von dir selber kommt, kannst du auch selber für die Folgen Verantwortung übernehmen. Ne? Das zweite ist das Thema, das Wort Unternehmer. Ne? Jetzt hast du auf dich selbst gehört und du bist mit dir selbst irgendwie klar und weißt, ich mache jetzt selber was. Jetzt musst du auch was unternehmen, etwas tun. Ne? Und dieses Tun ist oft über eine Planung hinaus. Und ich glaube, dass eine Planung super wichtig ist. Ne? Oft weit überbewertet, weil sie einfach von einem Wissensstand ausgeht, ne? Der vollkommen unzureichend ist für das, was in 3 Wochen passieren wird. Aber ein Plan kann dich verpflichten, etwas zu tun. Und der kann halt in Bausteine eingeteilt sein und kann sagen, du musst bis morgen und so weiter. Und kann dich selber
Ja.
irgendwie in Sicht nehmen. Deshalb
Wie so eine Liste.
muss das unternehmen. Und das dritte Wort, was du genannt hast, ist das Thema Gründer. Und in dem Wort Gründer liegt Grund. Egal, ob du selbst etwas machst und für dich erkannt hast, das muss von mir selber kommen, ich selber bin das Zentrum und so weiter. Egal wie klar dir ist und wie effektiv du das umsetzt, etwas zu unternehmen, wirst du scheitern. Und wenn du dann keinen Grund hast, warum du das tust, hast du keinen Grund, aufzustehen und weiterzumachen. Ne? Und diese drei Themen, sich
Ja,
zu
super.
Ja.
Sehr schön. Also das kann man sehr konkret nicht nur nachvollziehen. Also ich muss ja auch selbst als Unternehmerin und Gründerin, ich kann nicht nur immer ja sagen. Das stimmt. Sonst schafft man es auch nicht durchzuhalten. Und das hast du ja bewiesen. Also nicht nur beim Thema über 30 Jahre, sondern daraus jetzt auch noch Business zu machen, das du ganz legal führen kannst inzwischen. Und vielleicht auch noch der zweite Punkt, was können die mitnehmen, die wirklich, jetzt abseits vom Unternehmertum, ich finde, das gehört auch zum Mut machen, vielleicht mal den Mut haben, auszuprobieren, eine alternative Schmerztherapie auch anzunehmen. Und das Thema Cannabis, es gibt ja noch andere Naturheilverfahren, die ja von unterschiedlichen Völkern dieser Welt schon seit Jahrhunderten genutzt werden, sich vielleicht auch diesen Themen anzunähern und einfach mal auszuprobieren, vor allem, weil es inzwischen zumindest zum Thema Cannabis auch inzwischen total legal geworden ist.
Ja,
Mr. Nice Ding.
was kann ich machen, den Menschen sagen, um ihnen Mut zu machen, so eine Therapie zu erwägen, ist, sich damit auseinanderzusetzen erstmal. Ne? Gott sei Dank gibt es das Internet. Ne? Gott sei Dank gibt es total diverse Quellen und total viele Möglichkeiten, sich da zu informieren. Ne? Und das Zweite ist immer auch ein Stück weit Erwartungsmanagement. Wenn ich von einer Therapie die absolute Heilung, das Nonplusultra ohne Nebenwirkungen erwarte, dann ist das Risiko, enttäuscht zu werden, total hoch. Cannabis wie jedes andere Medikament und wie einer Wirkstoff hat eine Wirkung und eine Nebenwirkung. Ne? Und vielleicht fangt ihr an, oder fängst du an, dich mit den Nebenwirkungen auseinanderzusetzen. Ne? Und da gibt es genug Wissen inzwischen. Ne, und die Nebenwirkungen sind sicherlich nicht ein exorbitantes Suchtrisiko, ne, oder ein unglaubliches Risiko, dass du jetzt durchknallst auf einmal, ne, im Verhältnis zu anderen Medikamenten, Opiaten zum Beispiel. Ne, und dann erleben wir häufig, dass diese Menschen selbstbestimmt auch auf diese Idee kommen. Also ich ermutige nicht, Cannabis zu
Selbst.
nehmen, ist klar. Ich ermutige euch, wenn das für euch in Frage kommt, damit auseinanderzusetzen.
Genau. Und sich alternativ auch umzugucken. Ja, sehr schön. Ein mutmachendes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank für deine nicht nur schönen Geschichten und nachvollziehbaren Punkten, sondern auch deine schöne Sprache. Ich sehe, wie
Danke.
beseelt Markus, dass jemand weiß, mit der deutschen Sprache umzugehen, dass es Spaß macht, nicht nur zuzuhören, melodisch, sondern eben auch vor allem inhaltlich, dass es spannend ist. Vielen Dank, Mr. Nice.
Gerne.
Herzliche Grüße
Vielen
in die
Dank,
Schweiz.
David. Nicola, Markus, bis sehr bald. Und Markus, wir können uns sicherlich gerne mal auf einen Kaffee treffen. Können wir später verabreden.
Gerne.
Das macht mir auf
Ja,
jeden
genau,
Fall.
super. Würde mich total freuen.
Genau.
Ja?
Ne? Also,
Wünsche euch ein schönes
tschüss.
Wochenende. Ciao.
Ciao.
Danke dir fürs Reinhören in unseren Podcast. Und lass uns sehr gerne ein Like da, teile uns mit Freunden und Familie und am besten abonniere unseren Podcast, um immer wieder Anregungen von Mutmachern zu erhalten, wie wir alle mehr Arsch in der Hose zeigen können für mehr Nachhaltigkeit und Vielfalt in unserem Leben. Bis zum nächsten Mal.